So, hi, da sind wir wieder.
Schönen guten Tag.
Ja, Markus,
ja,
du hast eine Frage mitgebracht, beziehungsweise Christian hat eine Frage gestellt.
Ja, Christian hat mir eine Frage per E-Mail geschickt. Hm? Gecheckt, oh, voll der Checker. und zwar, wir haben schon festgestellt gerade beim Vorgespräch, dass es eigentlich zwei Fragen sind. Ich greife mir mal eine Frage raus, und zwar, wie schafft man es denn eigentlich, dass bei einem Krimi-Plot, interessant, dass Christian das so formuliert. Gibt ja auch andere Genres, in denen Krimi-Plots vorkommen, also ein Plot, der Krimi-ähnlich ist, eine Ermittlerfigur eine Entwicklung durchmachen kann, obwohl ja bei einer Serie eigentlich gar nicht so eine große Entwicklung stattfinden kann, weil die Figur ja doch eine gewisse Konstanz besitzen sollte.
Schwitz, ja,
also, ich weiß gar nicht genau. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen kompliziert formuliert.
ja, aber Ich glaube, Christian hat sich da auch ein bisschen verschrieben, oder weil es dann noch ein bisschen mit Antagonisten, Protagonisten und wie man den im Krimi sozusagen versteckt, durcheinander geht. Wir haben das jetzt mal so ein bisschen aufgedröselt.
Ja.
Und haben uns der ersten Frage gewidmet, weil die nicht krimispezifisch ist, sondern serienspezifisch. Ja. Das heißt, vom Genre ist das Ganze eigentlich völlig unabhängig, wie man in Serien den Entwickler den Protagonisten Entwicklung durchmachen lässt oder auch nicht.
Ja, wobei ich schon weiß, warum er da auf Krimi gekommen ist, glaube ich. Oder ist meine.
Warum?
Spinne ich mir jetzt so zusammen. Weil ja im Krimi doch häufig der Fall stark im Vordergrund steht und gerade in der Krimiserie ja es mehr oder weniger sozusagen der Mörder der Woche halt irgendwie ist. Und dann ist es. Ja, hat er ja auch dazu geschrieben, ne? Neue Leser müssen ja auch irgendwie einsteigen können und so weiter. Und wie soll da so eine große Entwicklung in der Hauptfigur irgendwie stattfinden? Ne? Das ist schon, wie du schon sagst, zwar etwas, was sich in jeder Serie irgendwie stellt, diese Frage, aber am Ende doch auch schon was relativ, oder was gerade im Krimi oder in Krimiserien eigentlich eine Rolle spielen kann.
Okay. Lassen wir es mal so stehen. Grundsätzlich gibt es darauf zwei Antworten, beziehungsweise man kann das vielleicht auch so ein bisschen an TV-Serien illustrieren. Die eine Antwort ist, man lässt den Entwickler keine Entwicklung durchmachen. Genau. Den Ermittler, also den Protagonisten, ich komme jetzt einfach mal weg vom Krimi, keine Entwicklung durchmachen. Das ist früher in Krimiserien eigentlich die Regel gewesen. Schauen wir uns Columbo an. Ich könnte nicht sagen, dass in irgendeiner Folge Columbo anders funktioniert als in einer anderen Folge. Ja. Vorteil, Zuschauer kann jederzeit einsteigen. Columbo ist immer derselbe, egal ob man die Folge 5 oder 15 schaut. Nachteil, das Ganze ist eigentlich wenig spannend, zumindestens wenn für die Spannung halt auch die Figuren eine Rolle spielt oder wenn man eine Story hat, die auch figurenbezogen ist. Das heißt, um das Ganze abzukürzen, es wäre nichts, wozu ich raten würde.
Also mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass diese Serien, egal ob jetzt als TV-Serie, Film oder als Buch, in denen die Hauptfigur keine große Entwicklung durchmacht. Gar keine Entwicklung durchmacht, dass die auch schon so ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Also vielleicht nehme ich das zu selektiv wahr, aber ich kann mich jetzt an keine großartige neuere Serie erinnern, sagen wir mal so die letzten 10 Jahre, in denen es sowas gab, irgendwie, in dem die Hauptfigur keine Entwicklung mehr durchgemacht hat.
Naja, wenn wir jetzt im Krimi-Genre bleiben wollen, fallen mir da die Reacher-Romane ein.
Ja, okay, die habe ich nicht.
Wenn wir jetzt das Genre wechseln und zu Science-Fiction gehen und da vielleicht auch das Medium mal verlassen, Star Wars, Han Solo funktioniert eigentlich in jeder Folge gleich. Tony Stark macht immer wieder dieselbe Entwicklung durch.
Ja, gut, das ist aber auch.
Dazu wollte ich gleich als nächstes kommen. Eine beliebte Methode ist einfach, die Figur immer wieder dieselbe Entwicklung durchmachen zu lassen.
Ja, das ist nicht so gut.
Das ist auch was man heute viel findet, gerade bei Franchises. Ich finde es ganz furchtbar.
Ja, ich auch.
Dann kann man die Entwicklung eigentlich auch weglassen.
Gerade an diesen Das ist die Hauptkritik gerade an diesen Iron Man-Filmen, obwohl ich ja die Figur ganz toll finde und in allen anderen Filmen funktioniert sie nur in ihren eigenen nicht, weil Tony Stark immer am Anfang ein Arschloch ist und zum Schluss ist er irgendwie nett und das ist halt irgendwie.
Ja.
Ja, Bei Han Solo wollte ich dir gerade widersprechen, der macht schon eine Entwicklung durch, aber so ein bisschen auf einer anderen Ebene, beziehungsweise natürlich nicht so, da er nicht die Hauptfigur bei Star Wars ist, nicht ganz so krass, ne? Aber er entwickelt sich ja schon zum vom einfachen Schmuggler hin zum General und Rebellen und so weiter.
Also, ja, aber das ist ja keine innere Entwicklung, das ist ein Titel, den er hat.
Auch die, er ist vorher der Einzelgänger und wird dann halt eben in einer Gemeinschaft aufgenommen und so weiter. Also ich gebe ja zu, das ist keine Riesenentwicklung, die er durchmacht, aber er ist halt auch eigentlich eine Nebenfigur, ne? Also von okay. daher. Aber egal, ist jetzt Haarspalterei, das ist gar nicht so.
Ist bei Ensemble-Filmen sowieso immer ein bisschen schwieriger.
Richtig, richtig. Nee, also mir fällt tatsächlich nichts ein. Und ich glaube, es liegt wirklich auch daran, dass sich die Sehgewohnheiten oder auch die Lesegewohnheiten bei den Menschen langsam aber sicher ändern. Dadurch, dass es dieses Binge-Watching gibt und dadurch, dass Figurenentwicklung doch schon was ist, was sich, glaube ich, irgendwie rumgesprochen hat, auch im Publikum, dass es doch eine ganz coole Sache ist, machen es viele Leute. Und gerade so Serien wie Columbo, an den neueren James-Bond-Filmen kann man es dann zum Beispiel auch sehen. Ne? Also früher waren halt all diese Figuren so Figuren für Gelegenheitsgucker, sage ich mal. Also Leute, die halt mal irgendwie nicht wussten, was sie abends irgendwie machen sollen. Und Columbo kenne ich irgendwie, habe ich gehört, kann ich einfach einsteigen. Inzwischen, ja, wie gesagt, gucken ja die meisten Leute so eine Serie am Stück oder auch ist das Publikum auch, was solche Dinge angeht, ein bisschen aufgeklärter und anspruchsvoller geworden und deswegen wird das eigentlich nicht mehr gemacht, glaube ich.
Ja.
Jedenfalls nicht mehr in der Form, wie es früher gemacht wurde.
Ja, ich denke auch, der Trend ist einfach da, dass vielleicht deswegen, weil man inzwischen alles gesehen hat, die Figuren eher im Vordergrund stehen, als jetzt der
Plot, ja, das
kann oder sein. Das Rätsel oder wie auch immer.
Das kann ein bisschen problematisch wird und das ist vielleicht schon mal so einer der ersten Hinweise, dass man sich schon gute Gedanken dazu machen sollte, wie man seine Figur entwickelt. Mir ist bei einigen Fernsehserien vor allen Dingen aufgefallen, dass dann schon Entwicklungen angelegt wurden, die eigentlich auch ganz gut verliefen, aber dann irgendwann die Serie unverhoffterweise fortgesetzt wurde, jetzt die Entwicklung der Figur schon abgeschlossen ist. Ja. Und man dann halt gemerkt hat, so, was machen wir denn jetzt? Ja. Und das merkt man, ne? Also zumindest ich finde dann, da sind viele Serien dann kreativ irgendwie tot an der Stelle, wenn man merkt, eigentlich ist die Entwicklung abgeschlossen. Gut, die Serie muss jetzt irgendwie noch weitergehen, weil offensichtlich die Zuschauerzahlen irgendwie noch gut genug gewesen sind, aber kreativ ist das meistens dann nicht mehr so spektakulär, sage ich mal.
Ja. Und im Prinzip ist die Antwort auf die Frage ganz einfach.
Ja.
Wir haben ja schon gesagt, keine Entwicklung funktioniert eigentlich heutzutage eher nicht. Immer dieselbe Entwicklung kommt man vielleicht ein-, zweimal bei unaufmerksamen Lesern mit durch. Wenn man jetzt aber eine Serie hat und im Prinzip 10-mal dieselbe Story schreibt, was die Figurenebene betrifft, wird das für die Leser auch eher langweilig.
Ja.
Das heißt, es bleibt nichts anderes übrig, als sich jedes Mal einen anderen Aspekt einer Figur zu suchen, in dem diese sich entwickelt.
Das wäre auch meine Antwort gewesen. Das geht, aber das hat natürlich auch irgendwo seine Grenze. Ne? Also, ob man mit dem Konzept 50 Bücher schreiben kann, weiß ich nicht.
Einer der Gründe, warum ich nur 3 Julia Wagner-Romane habe, weil es von Mal zu Mal einfach schwieriger wurde, einen anderen Aspekt der Figur in den Vordergrund zu stellen.
Richtig. Und ich halte das auch für eine weise Entscheidung, ehrlich gesagt. Das ist ja zum Beispiel das Erfolgsgeheimnis, glaube ich, von oder mit eines der Punkte, warum Harry Potter so erfolgreich ist, weil J.K. Rowling die Entwicklung der Hauptfigur schon ziemlich clever angelegt hat. Ne? Und von vornherein, ich weiß nicht von vornherein, aber zumindest mit der Zeit hat sich herauskristallisiert, dass es da nur 7 Bände geben wird. Und dann ist aber auch Schluss irgendwie, weil dann halt eben irgendwann die Schule halt mal vorbei. Ja. Und das ist clever. Also das
war Markus. Auch so
eine, ja?
Obwohl, nee, jetzt hätte ich beinahe. Sind es 7 oder 8 Bücher?
Es sind 7 Bücher, aber 8 Filme. Wenn ich mich nicht
irre. Sind es nicht auch 8 Bücher? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Sie haben die letzten Wahrscheinlich Bücher hast du recht, Markus.
Soweit ich weiß, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Harry Potter-Experte
okay. in der Sonne. Und ich bin okay, wahrscheinlich hast du recht.
Also von daher.
Wahrscheinlich hast du recht.
Ich lese die ja gerade alle. Mal gucken.
Ja.
Genau, also das wäre eigentlich der erste Tipp, den ich an der Stelle geben würde, wenn ich so eine Serie schreiben würde, mir schon beim ersten Band Gedanken zu machen, wie viele Teile schaffe ich denn? Also so, und das wäre natürlich, also wie gesagt, Harry Potter ist da für mich tatsächlich so auch eines der besten Beispiele und ein Ideal, weil halt eben, gut, dieses System, ne, er geht zur Schule und jedes Jahr irgendwie, also jedes Buch bildet ein Jahr eine Schule ab, das ist schon ein cooles Konzept, ne, und da ist aber auch klar, irgendwann ist halt Schluss, ne, dann ist halt die Schule
auch immer vorbei. Und jetzt sag mir mal, welche Entwicklung Harry Potter in welchem Buch durchmacht.
Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich habe es gar nicht mehr so genau im Kopf. Den dritten habe ich ganz gut im Kopf. Da geht es im Prinzip ja, wenn ich mich recht entsinne, darum, dass Harry Potter damit fertig werden muss, so den Tod seiner Eltern richtig zu akzeptieren. Weil er sich da ja ganz massiv vor allen Dingen seinen Vater irgendwie zurückwünscht und der auch nochmal glaubt, seinen Vater irgendwie gesehen zu haben mit dieser ganzen Zeitreisegeschichte und dann halt irgendwie merkt, nee, er ist ja eigentlich selbst gewesen, ne, den er da vermeintlich als seinen Vater irgendwie gesehen hat. Und das war für mich so an der Stelle die Hauptentwicklung. Okay. Dass er da so ein bisschen diese Trauer verarbeiten und realisieren musste, aber auch so ein bisschen gemerkt hat, ja, seine Eltern leben ja auch in ihm irgendwie weiter und so weiter. Also das, also am Ende ist natürlich in jedem Harry Potter Band irgendwie dieses ein weiterer Schritt in Richtung Erwachsenwerden halt so ein Thema. Ne? Erste Freundin, wie komme ich
überhaupt
in einer neuen Schule zurecht und so weiter. Im ersten Band ist es tatsächlich, glaube ich, dieses Hereinwachsen in diese, überhaupt in diese ganze Magierwelt halt irgendwie, das spielt ja eine ganz große Rolle. Das ist eine relativ einfache Entwicklung, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass, oder weil ich denke, dass es auch ganz, ganz clever ist, weil das ja für ein junges Zielpublikum ist, dieses Buch. Im zweiten Band, muss ich ganz ehrlich gestehen, kann ich es gar nicht so genau sagen.
Ich tue mich da auch mit schwer. Ist ja auch wurscht. Was ich finde deinen Ansatz ganz gut. Ja. Wobei ich noch ergänzen würde, was du sicherlich auch gemeint hast. Man sollte sich halt auch schon, wenn man seine Figur plant, Gedanken darüber machen und dann auch schon in den ersten Buch im Prinzip anlegen, was man noch für Möglichkeiten hat, in welche Richtung sich die Figur entwickeln kann. Das heißt jetzt nicht, dass man im ersten Band 7 Themen aufmacht und sich dann nachher für eins entscheidet, aber dass man sich zumindest schon die Möglichkeiten offen hält und wie man die Figur entwickeln kann. Ne?
Ja.
Auf der anderen Seite, und ich sag's mal so, wenn man dann vielleicht doch nach 5 Bänden dazu kommt, nochmal ein Thema aufzugreifen, das man im ersten Band schon mal hatte, okay, ich glaube, das nimmt einem dann ein Publikum auch nicht übel.
Ja,
wenn meinetwegen nochmal im 5. Band nochmal das Verhältnis zum Vater aufgegriffen wurde, nachdem ist dann im 4. Band, was weiß ich, über...
Nee, also wenn ich jetzt, also ich muss gestehen, wie gesagt, ich lese ja jetzt gerade erst den 4. wieder. Ich habe ansonsten nur die Filme im Kopf, die Bücher habe ich, glaube ich, eigentlich, also 1. bis 3. hatte ich schon mal gelesen, 4. ist jetzt das erste Mal, dass ich den lese. Also, das ist,
ich meine, das jetzt auch nicht.
Eine Entwicklung, die dann abgeschlossen ist an der Stelle. Das kommt nicht nochmal wieder, das Thema in der Form, jedenfalls, wenn ich mich recht
entsinne. Ich meinte es auch nicht auf Harry Potter bezogen,
so,
sondern überhaupt, wenn man halt wenn man eine längere Serie plant. Weil ich meine, das ist ja irgendwie auch in unserem Leben so, dass es Themen gibt, mit denen wir nicht wirklich abschließen, die wir dann für einen Moment irgendwie bewältigt haben, aber die dann vielleicht mit einem etwas anderen Aspekt oder durch ein etwas anderes Erlebnis dann doch nochmal bei uns in den Vordergrund drängen.
Das kann ja auch reizvoll sein.
Eben.
Das kann ja auch reizvoll sein,
aber das heißt,
man kann es auch nicht so oft machen.
Genau. Deswegen meine ich, also wenn man nach 5 Bänden vielleicht nochmal zu einem Thema zurückkommt oder so, das werden dann bestimmt die Leser verzeihen, wenn sie es überhaupt merken.
Ja, aber es ist so einer der
Gründe.
Ja, Entschuldigung.
Nee, alles okay.
Es ist ja einer der Gründe, warum ich irgendwann aufgehört habe, Henning Mankell zum Beispiel zu lesen. Ne?
Also, ich wusste, dass wir heute zu Henning Mankell kommen. Ich wusste es.
Fiel mir halt so ein.
Ich wusste es.
Und das ist eine der wenigen Krimiserien, die ich wirklich lange durchgehalten habe, glaube ich. Ich glaube, ich habe da 3 oder 4
Bände. Mit Alkohol, Markus. Deprimierend in deinem Kämmerchen sitzen, jede Folge Tränen überströmt lesen.
Nee, ich fand tatsächlich, also den ersten Band, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch die Handlung zum großen Teil vergessen von den. Also bei mir hat es aufgehört, das war dann irgendwie ein Band. Ich habe die auch nicht in der richtigen Reihenfolge gelesen, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich glaube, das ist auch egal bei den Büchern. Bei mir hat es irgendwann aufgehört, als dann der Attentäter von Nelson Mandela in Schweden versteckt wurde oder so, wo ich dachte so...
Egal. Also, Nummer eins, du hast es ja schon öfter gesagt, irgendwann absurd. Wurde die Serie halt ein bisschen mega deprimierend und die Sache mit dem Vater war dann irgendwann auch total ausgelutscht.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also ich weiß ja nicht, ob Henning, also ich halte Henning Mankell für einen ganz tollen Autor. Also das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Also der Mann konnte wirklich gut schreiben, ist ja leider auch schon tot. Und ich fand jetzt seine Plots auch nicht so schlecht, wie ich jetzt gerade getan habe. Ich habe jetzt wieder natürlich mit den Negativbeispielen angefangen. Aber ich weiß halt eben auch nicht, ob er tatsächlich von Anfang an vorgehabt hat, da so eine Serie irgendwie draus zu machen. Denn die Konflikte, die er drin hatte und das Entwicklungspotenzial der Figur, waren für einen Band nicht uninteressant, sage ich mal. Es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Beim zweiten Band fand ich es irgendwie auch okay. Beim dritten habe ich schon gedacht so, das ist irgendwie, genau. Das Gespräch mit dem Vater habe ich schon mal gelesen. Und zwar nicht erst einmal. Und beim vierten war dann der Punkt erreicht, wo ich dachte, nee, also jetzt ist mir zu wenig Neues irgendwie dabei und der Fall ist irgendwie auch nicht spektakulär. Das macht mir jetzt keinen Spaß mehr irgendwie. Ne? Und das ist natürlich die Gefahr, die man dann eingeht an der Stelle.
Genau dasselbe bei mir. Deswegen wusste ich auch, dass wir heute auf den Henning Mankell kommen. Ich war mir
ja,
so
sicher. Ja, das Gleiche auch bei dem anderen großen schwedischen oder dänischen Håkan Nesser. Håkan Nesser, den habe ich auch ganz gerne gelesen eine Weile, fand ich auch ganz gut. Ja. Der hat ja auch dann irgendwann aufgehört, diese Krimis zu schreiben oder hat Bücher geschrieben, auf denen immer noch Krimi drauf stand, aber das waren eigentlich keine Krimis mehr. Das fand ich dann auch schon wieder besser, aber am Anfang fand ich den auch ziemlich gut und der hatte auch wirklich gute Plots zum Teil, das fand ich auch wirklich ganz gut. Aber auch da fand ich die Figurenentwicklung nicht so cool, um ehrlich zu sein.
Mir ist gerade noch was eingefallen, weil wir über bekannte Autoren geredet haben.
Ja.
Man kann es natürlich auch machen wie Dan Brown. Wir meinten ja vorhin, man muss keine Figurenentwicklung machen.
Das hätte ich auch gerade
gesagt. Dan Brown kommt damit durch, weil halt der Plot so megamäßig im Vordergrund steht.
Das hätte ich auch gerade gesagt. Ne? Also wenn ich mich für diesen meiner Ansicht nach schwierigen Weg entscheide, gar keine Figurenentwicklung in meinen Büchern drin zu haben, dann muss ich wirklich mit in anderen Bereichen so sehr auf die Kacke hauen, dass es auch wirklich die Leute bei der Stange hält. Ne? Und bei Dan Brown, ja, also es ist einfach spannend, was er schreibt. Punkt. Also
das stimmt nicht. Hast du die letzten gelesen?
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was die letzten sind. Ich habe es so ein bisschen aus den Augen verloren. Der letzte war der mit der künstlichen Intelligenz, den ich gelesen habe. Den fand ich gut. Der hat mir Spaß gemacht. Okay. Den fand ich wieder sehr, sehr spannend. Okay. Ich glaube, ich habe insgesamt 4 von ihm gelesen oder so. Ich habe sie tatsächlich nicht alle gelesen.
Also ich habe die ersten 3 fand ich gut und danach fand ich es unerträglich. Also Lost Symbol zum Beispiel fand ich...
Habe ich Lost Symbol gelesen? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Also das ist aber das Problem an diesen Büchern. Also die liest man nun echt und hinterher... macht irgendwie Spaß. Also ich könnte dir auch, ich meine, ich habe Illuminati verschlungen, ich könnte dir nicht mehr genau sagen, worum es da eigentlich ging oder so. Aber ist auch okay. Also kann man machen.
Ja.
Unterhält einen gut, ist total spannend, ist irgendwie cool, aber und das ist halt, aber das, sowas muss ich dann halt auch machen. Also wenn ich keine Charakterentwicklung drin habe, dann muss ich die mega Recherche irgendwie haben. Ne? Also dann muss mein Roman davor strotzen, dass da irgendwie wahnsinnig coole Dinge drin sind, die auch super spannend sind. Oder ich muss halt wirklich so eine rasante Handlung haben oder ich muss so einen interessanten Stil haben oder weiß der Geier was. Also Mankell zum Beispiel habe ich tatsächlich auch durchgehalten, weil ich einfach fand, dass der schön geschrieben hat.
Und es war damals auch was Neues. Also seine Ermittler war schon anders.
Richtig,
richtig. Markus, ich weiß, wir sind spät dran, aber ich würde ganz gerne noch ein ganz anderes Thema aufmachen, weil wir jetzt, wenn wir hiermit so halbwegs durch sind.
Okay, bitte.
Ja, ich habe was ganz Tolles gelesen. Würde dich nicht die Bohne interessieren. Ich lese gerade den dritten Teil des letzten Bandes der Horus Heresy-Reihe von Warhammer. Will ich jetzt gar, darauf will ich gar nicht eingehen, abgesehen davon, dass da irgendwie nach über 50 Bänden jetzt Schluss ist. Das Faszinierende aber, weswegen ich darauf kommen will.
Ja.
Das Faszinierende aber, warum ich kommen will, da macht der Autor Dan Abnett etwas total Ungewöhnliches, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist zuerst. Mega epische Geschichte, viele Handlungsstränge, viele Perspektiven. Die Perspektive des Gegenspielers von Horus ist in der zweiten Person geschrieben und das ist mega cool. Und ich habe es erst gar nicht gemerkt.
Okay, cool.
Also es, wenn du es hörst, klingt es wie erste Person. Es ist aber zweite Person.
Krass.
Also so nach dem Motto, du gehst den Gang runter, du siehst den Imperator und so weiter und so fort. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, aber es ist mega cool und der Effekt ist genau derselbe wie bei der ersten Person. Du bist unfassbar tief in dieser Perspektive drin. Du bist praktisch in dem Kopf des Protagonisten. Der Effekt, der dadurch erreicht wird, der Protagonist wird so ein bisschen schizophren, verrückt dargestellt, was in dem Fall auch der Fall sein soll, so als würdest du ein Selbstgespräch mit dir führen. Mhm. Und das ist verteufelt faszinierend. Das ist richtig, richtig große Klasse.
Kann man also nicht lesen irgendwie, ne?
Bitte?
Den kann man wahrscheinlich nicht als
Download-Buch
lesen.
Überhaupt nicht. Es ist auch, das Buch ist auch, ich meine, du kannst Perspektive für dich lesen, weil es ist nur eine von vielen Perspektiven. Ja. Reiche ich dir mal rüber den Band, dann kannst du dir zumindest mal so ein Kapitel anschauen, wie das geschrieben ist. Also es ist wirklich, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und wie gesagt, ich habe es nicht gemerkt. Ne, ich bin irgendwie in der Hälfte des Romans, dachte ich plötzlich so, Moment, da stimmt irgendwas mit der Perspektive nicht. Und dann ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen, dass das zweite Person ist. Wahnsinn, also echt Wahnsinn. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Wir haben ja immer gesagt, zweite Person ist eine Perspektive, die totaler Schrott ist und die man bloß nicht versuchen sollte. Jetzt bin ich eines Besseren belehrt. Große Autoren können sowas.
Das hätte ich aber auch so vorher, habe ich das jemals so gesagt? Ich würde nicht sagen, dass es Schrott
ist.
Ich würde sagen,
aber
ich habe es gewagt. Sie ist extrem gewagt und ich würde es mir nicht zutrauen, um es mal so zu sagen.
Ja. Und cool. Es ergibt jetzt, wo ich drüber nachdenke, ergibt es halt für die Figur und dem Zusammenhang so absolut Sinn.
Schön.
Wahnsinn. Also sozusagen in absoluter Trivialliteratur sowas zu lesen, Wahnsinn.
Dann ist es
auch nochmal.
Das ist ja. Ja, Entschuldigung.
Auch nochmal, darauf wolltest du, glaube ich, gerade hinaus, auch nochmal ein Zeichen dafür, dass halt so Profi-Autoren, die halt gewohnt sind, ein Buch nach dem anderen zu produzieren, keine schlechten Autoren sind. Bloß weil sie jetzt Genre-Literatur schreiben, ganz im Gegenteil.
Dan Abnett, also ich habe nie einen Horace Heresy-Roman gelesen und trotzdem ist mir Dan Abnett ein Begriff, also der Mann hat es drauf, auf jeden Fall. Der hat auch Comics gemacht und so, also der ist nicht schlecht. Der ist auf jeden Fall nicht.
Also seine ganz alten Sachen finde ich unlesbar. Ja, aber die sind dann halt auch wirklich uralt.
Wollte gerade sagen.
Und das jetzt ist mega großes Kino. Auch wenn ansonsten die Bücher ewig lang sind und man hätte viel kürzen können. Aber es ist der Abschluss einer epischen Reihe. Insofern verzeihe ich das. Das wollte ich bloß loswerden, weil es hat mich die Woche so total geflasht.
Ich habe auch noch was für dich vorbereitet.
Ja, okay.
Ein kleines Ratespiel. Ja. Da jetzt Ferien sind, hatte ich ein bisschen Zeit und ich habe Filme geguckt.
Ja.
Einer ist mega genial, der andere ist ziemlich schlecht. Du darfst jetzt raten. A Haunting in Venice.
Habe ich gesehen, der ist gut. Rebel Moon ist absolute Grütze.
Schade, dass du es schon gesehen hast.
Haunting in Venice ist genial, toller Film.
Der war so gut. Oh, war das ein guter Film. Also ich gebe jetzt erstmal zu, ich bin ein Kenneth Branagh-Fanboy. Ich habe eigentlich noch keinen Film mit ihm gesehen, der mir nicht gefallen hätte. Aber diese Agatha Christie-Verfilmung, obwohl ich jetzt auch nicht der größte Agatha Christie-Fan unter der Sonne bin, die haben mich abgeholt. Also Murder in the Orient Express war schon so, der war okay, aber
war halt mega ausgelutscht.
Ich mag die Geschichte einfach nicht. Also ich finde die Geschichte einfach doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hier Tod auf dem Nil, da mochte ich die Geschichte nie, aber die Verfilmung fand ich dann auf einmal ziemlich gut. Und The Haunting in Venice ist ja war ein Meisterwerk, muss ich ganz ehrlich sagen. Megafilm. Also wirklich. Ja, also die anderen Filme waren auch filmisch immer total genial. Also der hat es ja auch wirklich drauf, so so filmisch
zu erzählen. Halt, ne? Ja, aber die sind total abgegriffen halt. Da gibt es halt schon 1 Milliarde Verfilmungen gefühlt von.
Ja, Tod auf dem Nil habe ich tatsächlich immer gemieden. Ich habe das Buch mal gelesen, also ich habe es mal versucht zu lesen und dann aufgehört und dann, deswegen habe ich mir auch keine Verfilmung davon angeguckt. Aber ist egal. Aber Murder in Venice war ja so gut. Mann, war der gut. Also ich dachte ja, dieses Locked Room und Landhaus-Genre sozusagen ist irgendwie total ausgenudelt. Und also sowohl das vom Setting, von den Figuren her, von der Auflösung her, von dem ganzen Zusammenspiel der Motive, die es irgendwie gab und der Geschichte halt insgesamt, was da so erzählt wurde praktisch. Also war auch so eine ergreifende Familiengeschichte am Ende natürlich wieder, die aber auf der einen Seite mega abgefahren ist, auf der anderen Seite schon irgendwie, naja, realistisch ist jetzt ein ganz hartes Wort, aber zumindest nicht völlig absurd gewesen ist, sagen wir es mal so. Und dann, also die Figur von Hercule Poirot ist mir auch gerade beim Thema Entwicklung eingefallen, ne? Interessanter Kunstgriff an der Stelle, finde ich, dass da die Entwicklung ja sozusagen die umgekehrte gewesen ist. Ne? Also er hatte sich ja eigentlich zur Ruhe gesetzt und wollte abschließen und hat dann sozusagen durch diesen Fall gelernt, dass er doch noch irgendwie als Detektiv weitermachen wollte. Fand ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also war
ein echt guter Film.
Ja, der absolute Hammer. Ja, Rebel Moon hatte ich mich sehr darauf gefreut, ehrlich gesagt, weil ich dachte so, die Leute erzählen immer, dass die Filme schlecht sind heutzutage, der ist bestimmt gut. Ja.
Ich habe 5 Minuten geschaut oder so.
Nee, ich habe ihn durchgehalten, ich habe bis zum Schluss geguckt.
Du bist jünger als ich, du hast weniger zu verlieren. Bei dir kommt es nicht so auf jede Minute an.
Also ich fand ihn nicht so völlig schlecht. Also sagen wir es mal so, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ihn gut zu finden oder Aspekte zu finden, die mir gefallen, so, weil ich eigentlich Zack Snyder, ja, irgendwie mag ich ihn schon, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also er hat hier mit, anderen Filmen, wie hieß der denn? Sucker Punch. Hat er absolute Grütze abgeliefert. Unguckbar, der Film. Ganz furchtbar. Aber ich finde seine Bildersprache eigentlich nicht schlecht und so weiter, aber gerade auf der Ebene hat der Film auch voll geloost, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von der Story habe ich ohnehin nicht viel erwartet, weil ich wusste, dass er das Drehbuch schreibt und ich finde, Zack Snyder ist immer dann gut, wenn man sagt, hier hast du ein Drehbuch, lass es mal gut aussehen und das kann er irgendwie ganz gut, habe ich den Eindruck, aber selber schreiben, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber war nicht so, und Rebel Moon, also es gab so ein, zwei Sachen, die fand ich ganz gut und
ich fand die Prämisse cool, Star Wars in cool rauszubringen. Aber
das war es aber nicht. Das war eben nicht cool.
Ja, wie gesagt, also, ich habe es nicht gesehen. Ich habe bloß gehört aus eigentlich jedem Mund, dass es in jeder Hinsicht schlecht ist. Sowohl was den Plot betrifft, als auch selbst was das Visuelle betrifft.
Ja, naja, das Visuelle, es war halt, also das war jetzt nicht irgendwie schlecht gemacht.
Zeitlupe.
Das mag ich an ihm gerne. Also das finde ich ja eigentlich gerade gut bei ihm, dass selbst Action-Szenen halt irgendwie so eine gewisse Ausgeglichenheit haben oder so. Also das finde ich gut. Dass er nicht so eine super rasante Erzählweise hat, das mag ich, das hebt ihn irgendwie ab. Das finde ich eigentlich prinzipiell nicht schlecht. Aber die Frage ist ja nicht nur, habe ich eine Zeitlupe, sondern was zeige ich in der Zeitlupe dann eigentlich? Und es gab wirklich nicht eine einzige Einstellung, die man nicht irgendwo vorher, vor allen Dingen auch bei ihm selber schon mal gesehen hätte. Und das war irgendwie so das Ding, wo ich dachte so, warum? Also genau diese Bilder habe ich alle schon mal gesehen. Und
ich glaube, es kommt noch eine blutige Version davon raus.
Oh, die war schon ziemlich blutig, die ich gesehen habe, aber
ich glaube, es kommt noch ein Director's Cut oder so, der irgendwie länger ist mit mehr Gore.
Ja, aber das ist, das war eine der Sachen, die mich ehrlich gesagt gestört haben an dem Film, dass ich dachte so, also diese Gewalttätigkeit in dem Film, die wird eigentlich durch nichts gerechtfertigt. Also gibt gar keinen Grund dafür. Hätte man auch, also man merkt ja an, dass er irgendwie Star Wars machen wollte und irgendwie sind viele Elemente drin, die man auch bei Star Wars erwartet. Aber ich kann, also wenn das wirklich das Drehbuch war, was er Lucasfilm vorgelegt hat, dann weiß ich, warum sie gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Also es war ja wirklich die 0815-nigste Western-Handlung, die man sich irgendwie vorstellen könnte. Und es war keine
Figur. Vielleicht dabei. Schaue ich ihn noch, um mitreden zu können. Aber ich habe heute Abend was anderes vor und ich will jetzt so langsam Schluss machen, weil
alles klar, verstehe. Entschuldigung,
ich plane heute einen Firefly Rewatch.
Ja. Das ist gar keine so schlechte Idee. Ne?
Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Cool. Insofern
bin ich sehr gespannt.
Noch einen wunderschönen Abend, Markus. Ich werde jetzt gute Science Fiction schauen.
Gleichfalls.
Tschüss, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
Dankeschön.